Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir machen eigentlich immer eine vierteilige Podcast-Serie zum Überthema. Das Überthema ist dieses Mal der 1. Mai, wenn wir jetzt erst ein bisschen nach dem 1. Mai senden, aber wir haben ja nie den Anspruch gehabt, besonders tagesaktuell zu sein. Irgendwie dazu haben wir einfach auch nicht die Zeit und nicht die Ressourcen, müssen wir ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal haben wir uns beschäftigt mit der Geschichte des 1. Mai, also wirklich irgendwie, wie er angefangen hat, wie er gegründet, also gegründet ist vielleicht das falsche Wort, wie er zu einer weltweiten Bewegung, zu einem weltweiten Kampftag der Arbeiterinnenklasse geworden ist, bis dann er natürlich irgendwie in Zeiten des Faschismus in unseren Breitengraden unterdrückt worden ist, und haben dann beim zweiten Mal angefangen, damit eine der Hauptforderungen der historischen der Arbeiterinnenklasse, die natürlich am 1. Mai immer eine besondere Rolle gespielt hat, nämlich die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, ganz konkret die ersten Jahrzehnte des 1. Mai dargestellt in der Forderung nach einem 8-Stunden-Arbeitstag, uns ein bisschen genauer angeschaut, und heute werden wir mit einer der zweiten zentralen Forderungen des 1. Mai über viele, viele Jahre uns beschäftigen. An den Mikros für euch sind heute
Brigitte, Marlies,
Werner
und Axel. Ja, was ist jetzt diese zweite zentrale Forderung, mit der wir uns beschäftigen werden, was 1889 bei einer Konferenz der Zweiten Internationale in Paris auch schon eine der zentralen Forderungen war, war schlicht und einfach die Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht, was ja damals, ich glaube, in einem einzigen Land auf der Welt schon gegeben hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, und das muss irgendwie sehr weit im Pazifik gelegen sein, irgendwie, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie, aber in den meisten anderen Ländern hat es, wenn schon überhaupt, dann hat es nur ein Wahlrecht gegeben, das eigentlich an, so wie heute übrigens noch in der Wirtschaftskammer so ähnlich, das an den Reichtum gebunden war, wobei in der Wirtschaftskammer ist nicht der Reichtum irgendwie, sondern der stimmt so viel, wie du Angestellte hast. Also ein Kapitalist mit 10.000 Angestellte zählt gleich viel wie 10.000 24-Stunden-Betreuerinnen oder 10.000 Ein-Personen-Unternehmen in der IT-Branche. Sprich, auch in Österreich haben wir bis heute tatsächlich noch immer nicht überall ein gleiches Wahlrecht. Ja, wie ist das nachher weitergegangen irgendwie mit diesem Kampf um das allgemeine Wahlrecht nach dem 1. Mai 1990, der ja der erste, ich will jetzt nicht großkotzig sein und sagen, 1890 selbstverständlich, auch Axels können wirklich widersprechen. 1. Mai 1890, wo ja die Forderung tatsächlich dann das erste Mal in vielen, vielen Ländern auf der Welt aufgegriffen wurde.
Ich kann einmal insofern sagen, interessant ist ja das, wenn man um die Diskussion des Wahlrechts geht, Rede von Viktor Adler, einmal nachgelesen, die er gehalten hat vor niederösterreichischen Genossen und Genossinnen, ne? Weil es dort Bedenken gegeben hat bezüglich des Wahlrechts, dann sozusagen in der Richtung, haben wir es dann nur in der Hand sozusagen, wem das Volk da wählen tut. Sozusagen, er hat so Bedenken gegeben. Und da hat der Adler ziemlich die Leviten gelesen und hat gesagt, ob vielleicht ein bisschen so, sozusagen flapsig, ein bisschen wahnsinnig sind.
Bist du angerannt?
Ja, so ungefähr. Er hat mir gesagt, und das war eine interessante Begründung, die er dann auch geliefert hat, warum das so entscheidend wirklich wichtig ist, dieses Wahlrecht. Er hat gesagt, der erste Schritt zur wirtschaftlichen Befreiung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist das allgemeine Wahlrecht. Ja.
Und das, also hat er Arbeitnehmerinnen auch?
Nein,
hat
wirklich, er nicht
gesagt. Ja? Er eben. Gesagt,
also ich hätte mir jetzt auch schwer gewundert.
Aber ich habe schon vom allgemeinen Wahlrecht, also vom Frauenwahlrecht auch geredet. Ne? Und das ist halt insofern spannend, weil bei uns in der Geschichte sozusagen dann halt, also mal das Wahlrecht geben für die Männer, also mit 1907, und dann halt das Allgemeine dann mit 1918, und halt Frauen auch wählen gehen können bei der ersten großen bundesweiten Wahl 1919, waren dann die Frauen auch wahlberechtigt, obwohl sie noch eigene Stimmzettel gehabt haben.
Ne? Ja.
Das kann man mal dazu sagen. Aber auf was ich hin will, ist sozusagen dieser Begriff der wirtschaftlichen Befreiung, weil das wird sozusagen am 1. Mai sozusagen immer ein bisschen vergessen, weil da hat schon eine ziemliche Diskussion um 1918, also die Diskussion hat es vorher schon gegeben, aber 1918 ist insofern schlagend worden, haben wir gesagt, wollen wir eine bürgerliche oder eine soziale Demokratie? Und wir sind ja in der bürgerlichen Demokratie ja hängen geblieben, ne? Also bis heute. Ne? Aber die soziale Demokratie hat schon so den Ansatz gegeben, zu sagen, was nutzt dem Arbeiter oder der Arbeiterin die Freiheit vor der politischen Unterdrückung, aber was nutzt das Wahlrecht, wenn gleichzeitig aber die ökonomische Abhängigkeit vom Kapitalisten besteht, also vom Brotgeber, wie man damals gesagt hat. Ne? Und die Schlussfolgerung, die Leute haben halt die Freiheit des Verhungerns. Ne? Ja? Also ist ja, und das gilt ja bis heute. Ne? Mhm. Gestern wieder gehört hat, also über 1 Million Menschen in Österreich ist Armut gefährdet. Ne? Und das ist bis heute so. Das Verhungern ist ein bisschen anders, aber ist grundsätzlich, wir haben zwar, wir dürfen mal wählen gehen, aber an dem ist nichts geändert. Und gleichzeitig gesagt, was bedeutet die Gleichheit von dem Gesetz, wenn sich wegen der Ungleichheit des Vermögens der Besitzlose, in dem Fall sind die Arbeiter und Arbeiterinnen gemeint, vor dem Besitzenden verkaufen muss, also als Arbeitskraft. Ne? Und da wird Gleichheit in Wirklichkeit zur Ausbeutung des Kapitals. Und in Wirklichkeit, und das ist sozusagen eine der entscheidenden Dinge, die nach dem Wahlrecht nicht passiert ist, eine neue Ordnung der Eigentumsrechte. Das ist auch mit dem Linzer Programm sozusagen dann nicht mehr weit gegangen. Das ist das Problem bis heute. Problem für die Klimakrise, da können wir über vieles darüber diskutieren. Ne? Und wir brauchen in Wirklichkeit die Weiterführung dieses Wahlrechts ist in Wirklichkeit eine Diskussion, wie kann wirtschaftliche Befreiung ausschauen. Ne? Und das ist für mich eine ganz zentrale Diskussion für den 1. Mai. Ne?
Ich glaube, was total wichtig ist zu betonen, dass es nicht nur keine Weiterentwicklung der Demokratie gegeben hat, weil es war ja eigentlich immer klar, ich meine, im Heinfelder Programm steht relativ klar irgendwie, dass der Parlamentarismus ist nichts anderes als eine versteckte Form der Klassenherrschaft, was relativ logisch ist, wenn es zu lang die ökonomische Abhängigkeit gibt. Aber es war nichtsdestotrotz ein absoluter historischer Fortschritt, dass alle paar Jahre ein Kreuzel machen dürfen. Das ist keine Frage. Aber dass es jetzt seit über 100 Jahren keine echte Weiterentwicklung gegeben hat, weil wir alle wissen, dass Volksbegehren, Volksabstimmungen in Österreich ungefähr so selten sind wie ein Tornado und gleichzeitig irgendwie kaum jemals wirklich irgendwas Ernsthaftes beeinflussen, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und gleichzeitig hat es ja eine Entdemokratisierung wieder gegeben, gerade in die letzten Jahrzehnte irgendwie. Was meine ich mit Entdemokratisierung? Eine Verlängerung der Funktionsperioden irgendwie von 4 Jahre auf 5 Jahre. Oder wenn du zum Beispiel Betriebsratswahlen anschaust, irgendwie die ursprünglich jährlich waren, dann ganz lang alle 2 Jahre und erst mit dem Übergang vom Betriebsrätegesetz zum Arbeitsverfassungsgesetz im 73er Jahr auf 4 Jahre die Wahlperiode verlängert worden ist und dann 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die 5-jährige Wahlperiode bei Betriebsratskörperschaften eingeführt worden. Also es hat auch im Bereich irgendwie der engsten Mitbestimmung, wo die Arbeiterklasse wenigstens ein bisschen eine Chance hat mitzureden, irgendwie bei wirtschaftlichen Entscheidungen in die Betriebe, hat es auch eine Entdemokratisierung gegeben. Weil natürlich kann dann ein Betriebsrat 5 Jahre Scheiße bauen. Irgendwie, ja. Genauso wie ein Parlamentarier, der einmal gewählt worden ist, irgendwie 5 Jahre Scheiße bauen kann, ohne dass er abgewählt worden ist. Jetzt einmal von den materiellen Verbindungen mit Kapital ganz abgesehen.
Ich traue mich das zu widersprechen, dass ein Betriebsrat 5 Jahre lang Scheiße bauen kann. Das glaube ich nicht.
Also ich kann da hunderte Betriebe echt sagen, wo es so ist.
Und da haben die Arbeiter nichts dagegen unternommen, oder was? Sind dann einfach nicht mehr wählen gegangen, oder?
Und dann haben sie mit dieser Form von Abhängigkeit, also nicht jetzt vom Betriebsrat, sondern auch diesen Zuständen in dem Betrieb einfach arrangiert.
Was willst du machen, wenn es zum Beispiel nicht einmal Betriebsversammlungen gibt? Ich meine, es gibt ja theoretisch in der Arbeitsverfassung die Möglichkeit, einen Betriebsrat abzuwählen, im Gegensatz jetzt zu anderen bürgerlichen Wahlen. Das ist besser, definitiv, irgendwie wie das allgemeine Wahlsystem. Aber das muss ja auf einer Betriebsversammlung beschlossen werden, irgendwie. Und zwar mit 2/3 Mehrheit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nur was macht, wenn ein Betriebsrat nie eine Betriebsversammlung einberuft? Solange es einen bestehenden Betriebsrat gibt, hat ja die Belegschaft eigentlich kein Recht, eine Betriebsversammlung einzuberufen. Dieses Recht hat ja die Belegschaft nur, oder Teile der Belegschaft nur, wenn es keinen gewählten Betriebsrat
weil
gibt.
Weil ich aus meiner Biografie mehrere so Vorfälle kenne, wo, also wo Leute, also Betriebsratsvorsitzende abgewählt wurden.
Cool.
Also das habe ich erlebt. Also,
wirklich nicht die ganze Körperschaft,
also sondern... Nicht, wo der Betriebsratsvorsitzende abgewählt wurde, also das habe ich sogar in meiner... Also ich kenne Betriebe, wo ich Bezirkssekretär war.
So, jetzt geht's wieder.
Aber das ist die eine, also Axel, das finde ich die eine Seite sozusagen, ist sozusagen, wie sind diese Spielregeln in dieser bürgerlichen Demokratie, sind die eher mitbestimmungsfördernd oder mitbestimmungshemmend? Ja, sozusagen, da kann man vieles tun, um diese Mitbestimmungsmöglichkeiten, haben wir mehrmals in unserem Podcast gesagt, auszubauen. Für mich ist aber schon diese zentralere Frage, die mir umgeht, sozusagen, nach dem Ersten Weltkrieg hat sozusagen die Strategie der Sozialdemokratie war, wir verändern den Staat im Rahmen der parlamentarischen Demokratie. Sozusagen wir dann sozusagen da unseren Schwerpunkt hinlegen. Also das ist das zentrale strategische Element unseres Agierens. Ja. Und haben aber gleichzeitig ausgeblendet sozusagen das, was unter anderem, jetzt würde ich mal sagen, unter Anführungszeichen Austromarxisten wie der Max Adler auch gefordert haben, zu sagen, es braucht aber sowas wie, sie haben das dann soziale Demokratie, weil sie wollten eine sozialistische Demokratie sagen, das kommt ja auch nochmal dazu, da, wo man sozusagen eingreifen in die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus und das Erste war sozusagen, wir greifen ein in diese Eigentumsrechte.
Die Sozialisierungskommission
zum Beispiel. Genau, die Sozialisierungskommission, wo es darum geht zu sagen, da haben wir die Produktionsmittel sozusagen, wer hat das Sagen über das? Ja? Sozusagen, wem gehören die Firmenanteile? Also da sind ja viele offen gewesen auch nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat man sich aus dieser Strategie hat man sich zurückgezogen, sage ich jetzt einmal.
Und gleichzeitig hat es sich dann quasi historisch von selber wieder auf einmal ergeben, nämlich im 45er Jahr, wo ja bei ganz vielen Betrieben die Chefs abgehauen sind, irgendwie Rattenlinie, sprich Nazis, die nach Lateinamerika abgehauen sind. 1945 waren 8000 Betriebe in Österreich und vor allem die ganze Groß- und Schwerindustrie. Und der Arbeiterinnenkontrolle, weil einfach keine Chefs mehr da waren irgendwie. Also dieser berühmte Wiederaufbau, der ein Stück weit eher Schmäh ist, weil das BIP in Österreich war 45 deutlich höher wie 38. Also Wiederaufbau ist ein sehr relativer Begriff. Aber die Arbeiterinnen selbst waren es, die Produktion in Gang gehalten haben oder teilweise auch wieder in Gang gesetzt haben irgendwie. Und zwar ganz ohne Chefs irgendwie. Und eine Bewegung von besetzten Betrieben oder Betrieben unter Arbeiterinnenkontrolle gibt es ja immer wieder in vielen Ländern, in Lateinamerika nach wie vor ganz massiv, aber es gibt auch ein paar Betriebe in Europa irgendwie, wenn man jetzt Viomé in Griechenland nimmt oder jetzt eine Gabelfabrik, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, in Italien. Oder zum Beispiel ein Betrieb irgendwie, der sich von der größten Genossenschaft in Europa im Baskenland wieder abgespalten hat, der meiner Meinung nach die coolsten Fahrräder in Europa macht. Orbea irgendwie, die halt wieder Richtung echter Arbeiterinnenkontrolle gegangen sind, im Gegensatz zu dem Genossenschaftsmodell, wo es halt wieder Profiteure gibt, im Gegensatz zum normalen Rätegedanken, sage ich jetzt einmal. Einer der Gründe war zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ein Gehaltsdifferenzial von 1 zu 2 ist noch akzeptabel, aber bei Mutterbetrieb, Mondragon ist das, falls es wen interessiert, war schon 1 zu 5 wieder irgendwie das Gehaltsdifferenzial akzeptiert. Ja. Irgendwie. Und das Interessante ist, dass das im Kopf und im Bewusstsein der österreichischen Arbeiterinnenklasse noch total drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, irgendwie. Es hat in der Schweiz vor ein paar Jahren die sogenannte 1 zu 12 Initiative gegeben, eine Volksabstimmung. Bis vor wenigen Monaten sind ja alle linken Volksabstimmungen in der Schweiz immer gescheitert, auch die zu mehr Urlaub und so weiter. Die Forderung damals war, das maximale Gehalt in einem Betrieb darf es 12-fache vom minimalen Gehalt in einem Betrieb betreffen. Ist natürlich abgelehnt worden, aber wir als GPA haben damals mit unseren Schwestergewerkschaften in Österreich und Deutschland, in der Schweiz und Deutschland, also mit der Unia und mit der Verdi eine gemeinsame Kampagne gemacht und so wie wir das immer machen bei diesen Aktionswochen in der Gewerkschaft GPA, wenn wir so eine Aktionswoche machen, ist, dass wir dann eine Erhebung machen, wie das einfach Gewerkschaftsmitglieder, aber auch noch nicht Gewerkschaftsmitglieder sehen und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass die österreichischen Arbeiterinnen ein Gehaltsdifferenzial von 1 zu 4,6 als das absolute Maximum an akzeptablen Empfinden. Und das haben wir ja Lichtjahre davon.
Wann war der Fat Cat Day?
Der war ja 4., 5. Jänner.
So, im Februar war er, aber ist ja wurscht.
Ja. Nein, war sicher noch im
Jänner. Der war im Jänner, also
würde ich mal ein. Da träume ich zweit.
Ich möchte auf deine Frage zurückkommen, wie kann wirtschaftliche Befreiung aussehen? Ich weiß nicht, ob das, also ich denke jetzt da an die Verstaatlichung. Ja? Also unter Kreisky sind ja einige Betriebe, sage ich einmal, verstaatlicht worden. Nicht? Und wenn man sich heute anschaut, die Auer zum Beispiel, nicht? Also die hat in Corona-Zeiten hat's totale Zuschüsse gekriegt. Nicht? Und jetzt auf einmal, jetzt wollen sie nichts den Arbeitern und Arbeitnehmerinnen hergeben. Ja. Also wie man die Kollektivvertragsverhandlungen sieht.
Und bei verstaatlichten Gesetze hat es in die 50er übergeben, das erste und das zweite dann später. Ne?
Ja, die Frage ist, ob das so ein Mittel ist, um absolut, ein bisschen zu dem Ziel zu kommen.
Absolut,
ja?
Ne? Ich würde das sowieso sagen. Also,
es sind ja viele verstaatlichte Betriebe, nur mehr teilstaatlich oder gar nicht mehr. Ne?
Die ganze Daseinsvorsorge würde sozusagen dem privaten Kapital entziehen. Ne? Ja.
Also, hätte übrigens auch Adam Smith gemacht.
Ja, genau. Und durchaus sagen, die konservative deutsche Regierung damals hat der Lufthansa nur dann ein Geld gegeben, mit dem sie sich dann auch beteiligt haben.
Genau, ne?
Das war eine konservative deutsche Regierung. Also die hat gesagt, es kriegt ihr Geld, aber wir sind beteiligt bei euch. Ne? Die österreichische Regierung, die österreichische Konservative hat ihnen das Geld geschenkt de facto.
Ja, der Lufthansa. Weil die Auer gehört ja nicht mehr uns.
Euro verscherbelt. Genau, und jetzt sieht man den Preis, die Kollegin.
Also, das zu vergleichen, also da gibt es ja in Wien durchaus ein paar Bestrebungen, wo man sagt, die Stadt Wien beteiligt sich bei der Rettung an Betrieben. Ne? Das sind aber halt kleinere Betriebe derzeit. Ne? Aber das gehört meines Erachtens, es geht zentral, wem gehört das sozusagen die Produktionsfaktoren? Und ich würde auch zum Beispiel sagen, in dem ganzen Pharmabereich. Also das gehört denen einfach der privaten Spekulation entzogen. Also das muss Allgemeinheit werden, das muss uns alle kehren und nicht irgendwelchen Finanzspekulanten auf der Welt. Ne?
100%.
Ich würde auch noch ein bisschen weitergehen. Also ich zum Beispiel gesamte Wasserversorgung, gesamte Stromversorgung.
Verkehr, Gesundheitsbereich, Sozialbereich und so weiter, wo gerade neue Profitmöglichkeiten erschlossen werden. Das Interessante ist, das war ja mal allgemein gut irgendwie, diese politische Position. Wenn du die Positionen der CDU in Deutschland in die 50er Jahre anschaust, die war mega für Verstaatlichung irgendwie. Und dann haben halt liebe, nette österreichische Ökonomen irgendwie, die heute weltweit Chicago Boys genannt werden, haben dann dafür gesorgt, dass einfach eine neue volkswirtschaftliche Hegemonie entsteht, die heute Neoliberalismus genannt werden, wo die Lösung für alle Probleme war, privatisieren irgendwie. Ja. Und heute sehen wir, wie die Leute darunter leiden in ihr Gebiet.
Und die Marodenbetriebe wieder verstaatlicht werden. Siehe England, was das Verkehrssystem
angeht. Und gar nicht mehr funktioniert.
Ich finde halt wichtig, dass dann das Thema auch in die Schulen kommt. Nicht? Also gerade politische Bildung ist ja wichtig. Nicht? Und das ist ja bei uns in Österreich ab der 6. Schulstufe, aber was passiert dort. Nicht? Und das muss ja, glaube ich, auch über Dinge wie Wirtschaft und wie funktioniert das und was kann die Bevölkerung da anders machen, ja, oder wie können wir anders denken. Nicht? Das wird ja nirgends in den Schulen gelehrt. Nicht? Also gibt es andere Möglichkeiten oder so. Nicht? Und das, denke ich mal, ist halt auch jammer.
Ja, vor allem gibt es ja politische Bildung nicht in alle Schultypen.
Ja, aber das war die gute Überleitung zu sagen, ne? Eigentlich, wir haben angefangen mit dem Wahlrecht, ne? Sozusagen, wie sich das entwickelt. Wir landen jetzt sozusagen bei einer Weiterentwicklung einer sozialen Demokratie. Ja? Und die soziale Demokratie werden wir mit reinen Aufmärschen nicht kriegen. Ja? Also derzeit der erste Mal, sondern da braucht es so wie Kampfbewegung. Da,
das ist perfekt. Und damit werden wir uns das nächste Mal beschäftigen.
Genau, oder? Weil das ist total,
der Werner hat jetzt gespoilert irgendwie. Das ist total okay. Und ich glaube, er hat total recht mit dem Thema, das er eingebracht hat. Echte Demokratie kann es nicht geben, solange wir ökonomisch abhängig sind. Genau. Irgendwie. Ja, das ist einfach ein Widerspruch in sich. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, dass euch auch der Podcast gefallen hat, idealerweise so gut gefallen hat, dass uns nicht nur eine Rückmeldung gibt, zum Beispiel per Mail an kontakte@widerstand.at oder auf unserer Website aufwiderstand.at einen Kommentar hinterlässt, sondern das weiterverbreitet. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher in unsere ganzen Social Media und auf der schon genannten Webseite. Und damit beenden wir den dritten Teil unserer Podcast-Serie zur Geschichte und Bedeutung vor allem des 1. Mai und werden das nächste Mal dann quer noch Spoiler damit fortsetzen, wie kehrt eigentlich der 1. Mai weiterentwickelt, also der historischen Rolle eines internationalen, mittlerweile glaube ich, war es ja tatsächlich möglich, eines weltweiten Kampftages der Arbeiterinnenklasse wieder gerecht wird. Und um dahin zu kommen, irgendwie verbleiben wir mit unserem traditionellen Auf Widerstand.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.